Guten Morgen. Ich sehe viele neue Gesichter hier, zumindest für mich neu. Ist jemand heute zum ersten Mal hier im Gottesdienst? Herzlich willkommen. Ich weiß jetzt gar nicht mal, wie man das auf Urdu sagt. Ich habe es vergessen. Hier auch. Jawohl. Hallo, herzlich willkommen. Schön. Wir sind in der Apostelgeschichte und da wollen wir einsteigen wieder. Und ihr könnt schon aufschlagen, Apostelgeschichte 5. Lesen wir heute 17 bis 32, das ist unser Text. Apostelgeschichte 5, 17 bis 32. Ich möchte zu Anfang den Text nochmal lesen und dann uns nochmal so ein bisschen hineinnehmen in die Grundthematik der Apostelgeschichte, weil es ist wichtig, dass wir das Gesamtbild immer vor Augen haben. Worum geht es in der Apostelgeschichte? Was ist die zentrale Botschaft? Was können wir mitnehmen auch für uns als Gemeinde? Warum ist es wichtig, sich auch mit der Apostelgeschichte zu beschäftigen? Und da werde ich dann uns nochmal mit hineinnehmen. Wir lesen aber zu Anfang den Text aus Apostelgeschichte 5, 17 bis 32. Ist ein bisschen längerer Text. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei und dass ihr mitlesen oder eure Handys, je nachdem, mitlesen könnt. Da heißt es: Es erhob sich aber der hohe Priester und sein ganzer Anhang, nämlich die Richtung der Sadduzäer. Sie waren voll Eifersucht und legten ihre Hände an die Apostel und brachten sie in öffentlichen Gewahrsam. Aber ein Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses, führte sie hinaus und sprach: Geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Als sie das hörten, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten. Es kam aber der hohe Priester und sein Anhang, und sie riefen den Hohen Rat und alle Ältesten der Kinder Israels zusammen und sandten in das Gefängnis, um sie herbringen zu lassen. Als aber die Diener hinkamen, fanden sie jene nicht im Gefängnis. Da kehrten sie zurück und meldeten es und sprachen: Das Gefängnis fanden wir zwar mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wächter außen vor den Türen stehen, als wir aber öffneten, fanden wir niemand darin. Als aber der hohe Priester und der Tempelhauptmann und die obersten Priester diese Worte hörten, gerieten sie ihretwegen in Verlegenheit, was daraus werden sollte. Da kam jemand und meldet ihn und sprach: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gebracht habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit dem Diener hin und führte sie herbei, doch nicht gewaltsam, damit sie nicht gesteinigt würden, denn sie fürchteten das Volk. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat, und der hohe Priester fragte sie und sprach: Haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Als Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unser Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft. Und auch der Heilige Geist, welcher Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Soweit erstmal unser Text. Lasst uns nochmal beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Wir danken dir, dass du unsere Herzen kennst und dass du weißt, was uns bewegt, was uns Kummer macht, was uns Schwierigkeiten macht in unserem Leben, aber du kennst auch die Freuden und all das Schöne, was du jeden Tag uns wieder schenkst. Wir wollen dich bitten heute, dass du einem jedem so begegnest, wie er es braucht, dass du unsere Herzen bewegst, dass du zu uns reden kannst, dass wir offen sind für dein Reden, und wir bitten dich darum, um deinen Segen, in Jesu Namen. Amen. Worum geht es in der Apostelgeschichte? Was haben wir schon bewegt? Wir sind ja schon in Kapitel 5. Die Apostelgeschichte beschreibt ja die ersten 30 Jahre des Gemeindelebens, wie es entstanden ist. Und es berichtet uns auch, dass es um Übergänge geht. Also Jesus übergibt den Auftrag an seine Jünger, das Evangelium zum Beispiel zu verbreiten. Der Übergang auch von dem Judentum, Altes Testament, in das Neue Testament, die Gemeinde und so weiter. Ich will jetzt nicht alles wiederholen. Und die entscheidende Botschaft eigentlich in der Apostelgeschichte steht in einem Vers verankert. Und das ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. Den kennen wir alle sehr gut. haben jetzt gerade auch Pfingsten letztes Wochenende gefeiert. Da heißt es, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Das ist grundsätzlich die Botschaft der Apostelgeschichte. Es geht darum, das Evangelium zu verkündigen. Was ist die Hauptaufgabe der Gemeinde Gottes heute? Was denkt ihr? Hat sich der Auftrag geändert? Nicht wirklich. Ja, so schön das ist, Gemeinschaft zu haben und auch sich gemeinsam aufzubauen im Glauben, was ja auch wichtig ist, ist doch der Auftrag der Gemeinde in erster Linie nach außen gerichtet, sprich Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Das ist der Auftrag der Gemeinde, das ist der Auftrag eines jeden Christen. Und wo immer das geschieht in der Apostelgeschichte, werdet ihr feststellen, was findet immer statt, wenn das geschieht? Was denkt ihr wohl? Wenn Christen sich aufmachen, die frohe Botschaft zu verkündigen, was ist eure Erfahrung, wenn ihr das schon gemacht habt? Ich hoffe es. Was ist eure, ja? Widerstand. Ja? Es wird immer Widerstand geben. Die Menschen wollen die Botschaft der Bibel und des Wortes Gottes oder auch das Evangelium nicht hören. Grundsätzlich. Ja, das heißt, wo immer wir jetzt auch in unserer Apostelgeschichte uns bewegen, werden wir feststellen, dass wo immer das stattgefunden hat, wo Petrus und die Jünger das Evangelium verkündigten, gab es Widerstand. Und ich habe heute das Thema so genannt, obwohl es im Brief ja um, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen, der ja auch in unserem Text steht, habe ich trotzdem die Botschaft ein bisschen anders betitelt, aber es führt zum gleichen Ziel. Und zwar Widerstände in der Verkündigung des Evangeliums. Was sind die Widerstände? Wie begegnen wir ihnen? Und welche Verheißungen haben wir von Gottes Seite aus? Das ist wichtig. Ja, und ich möchte euch da noch mal so ein bisschen zeigen, in den ersten Kapiteln, wo das immer wieder auch wir sehen, schon beim Empfangen des Heiligen Geistes, das ist noch relativ harmlos, aber Apostelgeschichte 2,13 heißt es, als der Heilige Geist gekommen war und sie in anderen Sprachen reden konnten, heißt es dort, aber andere spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Ja, das ist, wie sie diese Situation beurteilt haben. Das ist ja noch relativ harmlos, aber es geht ja dann weiter. In Kapitel 4 lesen wir in Vers 2, dass die Apostel dann auch ins Gefängnis kamen. Sie wurden aber aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten. Also da heißt es noch aufgebracht, aber später heißt es dann, kamen sie ins Gefängnis. Also wir sehen, dass die Angriffe oder die Widerstände immer intensiver wurden. Ja? Und das ist Teil dieses Auftrags. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie gehst du damit um? Ja, wenn du ins Gespräch kommst mit jemandem über den Glauben, über das Evangelium, die Möglichkeit hast, etwas weiterzugeben, sei es in der Familie oder auf einem Arbeitsplatz oder wo auch immer wir unterwegs sind, als Gemeinde auch. Wie gehen wir damit um? Wie gehst du damit um, wenn Leute dir widerstehen, wenn du Schwierigkeiten bekommst und wenn Angriffe oder Probleme kommen? Und wir sehen, dass diese Probleme nicht nur von außen kamen, das haben wir jetzt auch gesehen in Kapitel 5, Ananias und Sapphira, da hat Joel drüber gepredigt, dass diese Angriffe und die Probleme nicht nur außerhalb an uns herangetragen werden, sondern sie können auch von innen entstehen. Ja, in dem Fall Ananias und Sapphira, die Gott versuchten, den Heiligen Geist versuchten und Sünde kam in das Leben der Gemeinde und das raubt Kraft, das raubt diese Schlagkraft und der Feind ist schlau, er greift nicht nur von außen an, die Widerstände kommen nicht nur von außen, sondern auch von innen. Paulus beschreibt das in der Epheser Gemeinde in Apostelgeschichte 20, 28 bis 30, könnt ihr mal zu Hause nachlesen, dass dass aus den eigenen Reihen so auch Männer aufstehen werden, die Leute nach sich ziehen. Also der Kampf ist nicht nur von außen, sondern er ist auch innen. Ein schönes Bild, was Jesus einmal gebraucht, und dann kommen wir gleich zu den drei Fragen, die wir uns stellen wollen, ist in Matthäus 13. Da wird von dem Reich Gottes gesprochen, wie der Seemann den guten Samen aussät. In Kapitel 13, Vers 24 bis 30 könnt ihr das lesen. Was so ein bisschen die Situation beschreibt, in der wir heute als Gemeinde auch stehen. Ja, da wird davon gesprochen. Ich will den Text jetzt nicht komplett lesen, weil mir die Zeit dazu fehlt. Aber ihr könnt das mal zu Hause nachlesen. Matthäus 13, 24 bis 30. Da heißt es, das Reich der Himmel gleicht einem Menschen und dann wird der gute Samen ausgesät und währenddessen die Leute schliefen, kam der Feind und säte Unkraut. Was in dem Urtext so ein bisschen das, was da als Unkraut beschrieben wurde, genauso aussah wie das echte Weizen. Ja? Also es ist beides gewachsen. Und dann fragen dann die Arbeiter, ja, wo kommt denn das jetzt her, die Knechte? Und sollen wir das rausreißen? Und dann sagt der Herr, nein, lasst beides aufwachsen. Also beides wächst, das Gute, der gute Samen, das Weizen, aber was wir vielleicht so vergleichen könnten mit dem Evangelium, was auch wächst, Menschen erreicht, auf der anderen Seite aber auch das Unkraut, was heranwächst, was ähnlich ist, aber und da wird dann beschrieben, dass am Ende der Zeit alles gesammelt wird und gerichtet wird. Ja, am Ende der Zeit wird eine Ernte stattfinden und die Schnitter werden es zusammenlesen. Lest zuerst das Unkraut zusammen, bindet es in Bündeln, dann, dass man es verbrennt, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Ja, also dieses Bild so ein bisschen, das hat natürlich noch andere Komponenten, aber es wächst eben auch das Unkraut und es bleibt, es ist da und es durchsetzt den guten Samen, den Weizen und will es vernichten. Ja, also das ist so ein bisschen das Bild, in der wir, das ich gebrauchen möchte. Und in Johannes 15, Vers 20 sagt Jesus, ja, mich verfolgt, was werden sie wohl mit seinen Jüngern machen? Mit denen, die Jesus nachfolgen. Sie werden auch uns verfolgen. Ja, das ist Teil der Nachfolge. Wenn du Jesus nachfolgst, wird es auch beinhalten, dass du Schwierigkeiten bekommst. Und wer von euch mag Schwierigkeiten? Mal ganz ehrlich. Ich sehe ganz viele Hände hochgehen. Grundsätzlich vermeiden wir Probleme, richtig? Keiner mag sie wirklich. Aber es ist Teil der Nachfolge, dass es auch beinhalten kann, nicht immer, aber kann, dass es auch Schwierigkeiten gibt. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Das ist ja wichtig. Wie reagiere ich darauf? Welche Hilfen gibt mir Gott? Wie kann ich damit umgehen? Das ist unsere Frage. Und ich möchte jetzt in den Text kurz einsteigen und einmal die Motivation sehen, die bei, in dem Fall dem Hohen Rat und seinem Anhang, den Sadduzäern, vorhanden war. Was war in dieser Situation das Problem? Ja, was? Und da lesen wir in Vers 17, es erhob sich aber der Hohepriester und sein ganzer Anhang, nämlich die Richtung der Sadduzäer, sie waren voll Eifersucht. Ja? Und das beschreibt so ein bisschen die Grundmotivation. Eifersucht grundsätzlich ist nicht etwas Falsches. Da mag der ein oder andere sagen, oh, wieso das denn nicht? Nun, wir haben mit einem Gott zu tun, der eifersüchtig ist. Schon mal gewusst? Schon mal gehört? Ihr könnt es nachlesen, einer der Textstellen, 2. Mose 34, 14. Da wird er sogar genannt, sein Name ist Eifersucht. Er ist eifersüchtig für seine Ehre und auch für seine Geschöpfe. Also es hat nicht unbedingt mit der Eifersucht an sich zu tun, sondern mit der Motivation. Was steckt dahinter? Das ist, glaube ich, was hier in unserem Text sehr deutlich wird. Warum waren die Sadduzäer und der Hohe Rat eifersüchtig auf die Apostel? Nun, es gibt drei wesentliche Faktoren, glaube ich. Der erste ist, die Apostel hatten eine Kraft, die sie nicht kannten. Die war größer und stärker als das, was sie hineinbringen konnten. Ja? Also das zeigte sich, auch in dem Text zuvor, da waren wir letzte Woche nicht dabei, aber dass die Apostel durch viele Zeichen und Wunder wirkten unter dem Volk. Diese Kraft demonstrierten sie durch Zeichen und Wunder. Ja, das bestätigte sozusagen, dass sie in dieser Kraft, die sie bekommen hatten, unterwegs waren. Und mit dieser Kraft verbunden war auch ein Freimut. Das wird auch sehr häufig betont. Die Jünger waren freimütig. Die hatten eine Freude. Die fehlte ihnen. Ja? Das hatten sie nicht. Und das führte dazu, dass sie neidisch waren auf die Jünger. Die waren Ungelehrte. Die kamen aus Galiläa. Ja, das waren Fischersleute. Einfache Leute. Und trotzdem hatten die etwas, was sie nicht hatten. Das war die Kraft. Ein zweites ist, dass über die Apostel gesagt wird, auch in unserem Text, dass sie Zeugen waren. Sie waren Zeugen von etwas, was Tatsache war, was sie gesehen haben. Ja, was sie selbst erfahren haben. Und das führt dazu, dass es immer wieder auch mit Wahrheit verbunden war. Also mit der Wahrheit, die sie erlebt haben. Davon konnten die Pharisäer oder die Sadduzäer in dem Fall und auch der hohe Priester nicht mitreden. Für sie war alles bloße Theorie. Aber hier waren plötzlich Menschen, die einfach waren, aber die Zeugen plötzlich von etwas, von einem Ereignis waren, das sie erlebt haben. Ja, das war Realität. Und wenn wir jetzt tiefer einsteigen würden, die Sadduzäer hatten auch theologische Probleme. Ihre Lehre war auf Lügen aufgebaut. Ja, also das will ich jetzt mal weglassen, aber das könnt ihr auch gerne mal nachlesen. Und das Dritte, was ich glaube wichtig ist, die Apostel hatten Jesus, Gott, auf ihrer Seite. Ja? Und wo das besonders deutlich wird, ist in der Apostelgeschichte 6, also da kommen wir ja noch hin. Ich will jetzt nicht dem Bruder, der dann darüber predigt, das wegnehmen, aber nur mal so als Hinweis, in Apostelgeschichte 6, oder besser gesagt in Kapitel 5 eigentlich ist es, wo Gamaliel am Ende von diesem Kapitel, das ist jetzt nicht mein Abschnitt, aber da heißt es in Vers 38, in Kapitel 5, 38, wo er einen Rat gibt, dieser Gamaliel, der ein sehr anerkannter Lehrer war, und da heißt es, und jetzt sage ich euch, lasst von diesen Menschen ab und lasst sie gewähren. Das ist der Rat, den er gibt an den Hohen Rat. Denn wenn diese Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ist, so wird es zunichte werden. Das hatte er schon gesehen. Da hat er schon gemerkt, irgendwas ist anders mit denen. Ja? Also er sagt, wenn das Werk von Menschen ist, wird es zunichte gehen. Ist es aber, Vers 39, von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten. Sehr interessant. Also er hat schon gemerkt, denn es geht noch weiter, dass ihr nicht etwa als solche erfunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Das war sein Rat. Und darauf haben sie dann gehört. Sie haben die Jünger dann noch geschlagen und so weiter. Sie haben noch gelitten. Aber das war der Rat. Und ich denke, hier sehen wir auch den Neid. Sie vertraten als religiöse Führung das Volk vor Gott, aber sie hatten nicht Gott auf ihrer Seite. Sie hatten keine persönliche Beziehung mit diesem Gott. Und das war der Unterschied zu den Aposteln. Also, wir sehen hier, das Problem war, sie waren neidisch, sie hatten nicht das, was die Jünger hatten, damit fehlte ihnen die Kraft, sie waren keine wirklichen Zeugen, sie hatten das nicht selbst erlebt und sie hatten nicht wirklich Gott auf ihrer Seite. Und das führt natürlich dazu, dass dann Neid entsteht und ein Kampf entsteht und auch Widerstand entsteht. In dieser Geschichte, es gibt natürlich noch viele andere Begebenheiten, wo es anders ist, aber in unserer Begebenheit hier ist das die Ursache. Zweiter Punkt, welche Reaktion finden wir darauf bei den Aposteln? Da könnt ihr mal nachlesen, auch zu Hause, Apostelgeschichte 4. Sie beteten und hatten noch mehr Freimut. Es ist interessant, wie sie darauf reagieren. Ja, sie kriegen also Probleme, Gegenwind, und sie beten, dass sie noch freimütiger werden. Ist das auch dein Gebet? Wäre schön. Oder wir beten, oh Herr, hilf. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja? Oder löse das Problem für mich, manchmal. Aber sie beten in diesem Gebet, gib uns mehr Freimut. Apostelgeschichte 5, 29 heißt es dann, wo sie ihnen verboten wird, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sie machen weiter. Sie lassen sich nicht aufhalten. Und sie gehen noch mit mehr Mut weiter. Das sehen wir auch in unserer Geschichte hier, in unserer Begebenheit, dass sie durch ein Wunder hinausgeführt werden und sie kriegen den Auftrag, geht wieder hinaus, genau für das, wofür sie ins Gefängnis gekommen sind, machen sie weiter. Sie gehen in den Tempel frühmorgens und lehren das Volk. Was uns sagen will, ist, dass sie mutig vorangingen, trotz Widerstände. Und jetzt kommen wir zum dritten Teil schon. Welche Verheißung gibt uns Gott? In unserer Geschichte hier, in unserer Begebenheit, haben wir gelesen, dass ein Engel in der Nacht kam, in Vers 19, öffnete die Türen des Gefängnisses und führte sie heraus. Das ist nicht nur einmal so, es wird später in der Apostelgeschichte nochmal geschehen. In verschiedenen Stellen lesen wir, dass immer wieder auch Gott dann eingreift. Und sie gehen hinaus und dann kriegen sie den Auftrag, wieder zurück in den Tempel zu gehen am frühen Morgen und sollten weiter predigen. Was ist an dieser Geschichte so interessant? Vers 23, als dann die Tempelleute, also die Leute, die Diener, die ihn holen sollten, die Jünger, heißt es in Vers 23, das Gefängnis fanden wir zwar mit aller Sorgfalt verschlossen. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Wenn jemand abhaut, ja, also in dem Fall hat der Engel ja sie befreit, aber wenn jemand aus dem Gefängnis ausbricht, was macht er dann definitiv nicht? Er schließt die Tür nicht hinter sich wieder zu. Oder? Habe ich jedenfalls noch nicht gehört. Mit aller Sorgfalt. Und die Wächter waren auch davor. Warum betont die Bibel das? Warum betont Gottes Wort uns das? Es will uns zeigen, dass Gott alle Macht hat. Und dass wir uns auf ihn verlassen können. Ja? Und dass wir auch seine Verheißungen in Anspruch nehmen dürfen. Aber ich komme gleich noch zu einem zweiten Aspekt dieser Verheißung. Aber wir sehen hier die Macht Gottes und er wollte sicherstellen, dass diese Jünger nicht irgendwie einen Dietrich hatten oder so und aus dem Gefängnis abgehauen sind, sondern dass wirklich eine übernatürliche Kraft und Macht sie aus dem Gefängnis geholt hat. Gott wollte sicherstellen, dass die Menschen und das Volk, aber nicht nur in dem Fall das Volk, sondern die Priesterschaft sehen, dass Gott auf ihrer Seite ist. Das ist das eine. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist das immer so? Ist das unsere Erfahrung? Habt ihr diese Erfahrung auch so gemacht? Ich spreche jetzt nicht, dass ihr ins Gefängnis gekommen seid und dann übernatürlich aus dem Gefängnis fliehen konntest, weil ein Engel kam und er hat die Türen geöffnet. Ist eher selten. Aber erleben wir das auch so, dass Gott eingreift in die Situation und uns Hilfe schenkt? Seine Verheißungen erfahrbar sind? Denn das ist ja eigentlich, was Christsein wirklich ausmacht. Oder? Nicht nur, dass wir wissen, dass es einen Gott gibt, der lebendig ist, der allmächtig ist, der bei ihm kein Ding unmöglich ist, sondern dass wir das auch erleben in den Situationen, in denen wir uns befinden. Und ich hoffe, das tun wir erleben. Ja, dass das auch Teil unserer Erfahrung ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Und in Matthäus 28 wissen wir auch, dass Jesus sagt, ich habe euch gesendet, dass ihr zu Jünger macht alle Nationen. Und dann heißt es weiter, und ich werde bei euch sein, alle Tage bis an der Weltende. Das ist eine Verheißung, die Gott uns gibt, trotz Widerstand, trotz den Herausforderungen, nicht nur im Evangelisieren, aber auch im alltäglichen Leben als Christ, dass Gott mit uns ist. Und dass er uns hilft, ganz praktisch, auch in allen Lebenslagen. Aber, jetzt kommt das Aber, das will das eine nicht weglegen, sondern das ist Teil und auch Gottes Verheißung, dass wir das erleben. Aber wenn wir in der Apostelgeschichte weiterschauen, und wir brauchen gar nicht weit schauen, denn nach Kapitel 6 oder schon in Kapitel 6 kommt die Geschichte von Stephanus. Und diese Geschichte endet nicht mit einem Happy End, aus menschlicher Sicht. Sondern am Ende seiner Anklage, die falsch war, steht was? Oder stand was? Der Tod. Frage ist, warum hat Gott da nicht einen Engel geschickt? Oder warum hat Gott da nicht eingegriffen? Will uns sagen, das ist nicht das Entscheidende. Sondern hier sehen wir, dass Gott auch durch Leid oder auch durch Tod sich verherrlichen kann. Denn wir wissen, dass der Tod des Stephanus schon einen sehr prägenden Eindruck hatte. Auf wen? Wisst ihr, auf wen er einen besonderen Eindruck hatte? Auf Saulus. Zu dessen Füße wurden die Kleider von ihm gelegt. Und später, wissen wir dann in Kapitel 8 und 9, dann, wo es dann weitergeht in seinem Leben. Und das will uns Folgendes sagen, dass Gott sich verherrlichen kann oder gibt uns Kraft im Leben oder in den Herausforderungen zu bestehen und auch Wunder zu erleben. Aber er gibt uns auch Kraft, durch das Leid, durch die Schwierigkeiten hindurchzugehen. Und manchmal auch durch den Tod. Ja? Das sind die beiden Seiten. Und beides ist etwas, was Gott schenkt. Er schenkt Menschen Kraft, hindurchzugehen durch das Leid, ohne dass sie ein Happy End haben, in menschlicher Sicht. In dem Fall, und das ist nicht nur eine Geschichte, wir können weiterlesen in Kapitel 12, da heißt es in Vers 1, und jener Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und in Vers 2 heißt es, er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, durch das Schwert. Okay? Was er uns sagen will, ist, dass Gott nicht immer uns durch ein Wunder zum Beispiel etwas wegnimmt oder hindurchführt, sondern dass es manchmal auch bedeutet, festzuhalten, auch wenn es Leid bedeutet. Und das ist schon herausfordernd, wenn wir ehrlich sind, oder? Und wir denken jetzt wahrscheinlich, oh, bin ich überhaupt bereit dafür? Habe ich so einen starken Glauben, dass ich das durchstehen kann, wenn es denn kommt? Das brauchen wir nicht. Sondern ich glaube, dass Gott in dem Moment, wo er das von dir erwartet, dir das gibt, was du brauchst. Und deswegen müssen wir uns jetzt heute hier, die wir hier sitzen und relativ friedlich unterwegs sind und keine großen Herausforderungen gerade eben haben, uns keine Sorgen machen. Weil ich denke, in dem Moment, wo Gott uns herausfordert, auch standhaft zu bleiben, so wie die drei Männer in Daniels Geschichte, die dann sagten, wir werden uns nicht beugen, egal was kommt, dass er uns dann auch die Kraft gibt, da durchzugehen. Aber, um zurück zu unserem Generalthema zu kommen, wenn wir uns bereit machen, auf den Weg machen, das Evangelium zu verkündigen, müssen wir mit Widerständen rechnen. Es wird Probleme geben. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Es ist ein gutes Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und die Frage ist an uns heute Morgen, wie reagiere ich darauf? Ganz persönlich oder wir als Gemeinde? Und rechnen wir trotzdem mit Gottes Eingreifen und mit Gottes Wundern? Aber auch sind wir bereit, wenn es Gott möchte, dass wir dahin durchgehen, durch manche Anfechtungen, durch manches Leid, weil Gott es in unser Leben zulässt, weil er weiß, was er tut. Das ist unsere Herausforderung, glaube ich, heute Morgen. Und die Frage ist, wie beantwortest du das? Wie gehst du damit um? Schließe mit Philipper 1, Vers 21, wo Paulus sagt, Christus ist mein Leben. Sterben, Gewinn. Das ist heftig. Aber es zeigt uns, ja, Christus ist unser Leben. Wir wollen mit ihm unterwegs sein, wir wollen mit ihm leben. Und das hat aber auch mit Gegenwind zu tun. Wir schwimmen gegen den Strom. Und wenn es denn sein soll, dass auch Gott Leid in unser Leben hinzufügt oder durch Leid das Evangelium verkündigt werden soll, dann wird er uns auch dahin durchführen. Da bin ich mir sicher. Und da möchte ich euch Mut machen heute Morgen, darüber nachzudenken, was, ja, bin ich bereit, auch für Jesus unterwegs zu sein, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es hart ist. Und dieser Keil, der kann sogar mitten durch die Familie gehen. Ja? Da gibt es Textstellen in Matthäus, in Lukas, wo es heißt, dass Vater gegen Mutter, Mutter gegen Kind wie ein Schwert hindurchzieht. Und das ist hart. Das ist echt hart. Aber Gott gibt uns seine Kraft und er kann und will Herzen erreichen und verändern. Ja, mit diesem Zuversicht gehen wir hinein. Aber wenn Gott schenkt, dass auch manche Dinge bleiben und ich hindurchgehen muss, dann dürfen wir trotzdem gewiss sein, dass er mit uns geht. Und dass er uns hilft, auch im Leid, in der Schwierigkeit hindurchzugehen. Frage heute Morgen an uns, sind wir dafür bereit, als Gemeinde, als Christen, die wir unterwegs sind. Und vielleicht ist auch jemand hier heute Morgen, der sagt, ich habe, so wie die Sadduzäer, noch gar nicht so diese Kraft, dieses persönliche Erlebnis gehabt in meinem Leben. Ich kenne eigentlich Gott nur theoretisch, aber nicht in der Praxis, in meinem Leben. Ich habe nicht diese persönliche Beziehung. Da möchte ich dir heute Morgen Mut machen, dich auf Gott einzulassen. Ihn zu suchen. Und Jesus sagt, wer mich sucht, von dem lasse ich mich finden. Genau. Dann mach dich auf den Weg. Gott spricht zu dir auch heute Morgen, wenn du dich vielleicht in der Gruppe befindest, wie die Sadduzäer, die sagen, ich sehe, dass die Menschen da was anderes haben, was ich nicht habe. Dann gib dich damit nicht zufrieden und sei nicht neidisch, sondern mach dich auf den Weg zu Gott hin. Denn er wartet auf dich. Und damit möchte ich heute Morgen auch enden und uns hoffentlich und mir natürlich zuallererst das Wort Gottes auch zusprechen. Nimm diesen Auftrag an. Es ist ein großes Privileg, aber es ist immer mit Widerständen bestückt. Und die Frage ist, lasse ich mich davon aufhalten oder vertraue ich Gott, mit diesen Widerständen umzugehen, sodass Menschen das Evangelium hören und auch Rettung finden, aber eben auch, wenn es sein muss, ich dafür leide. Lass uns noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir in der Apostelgeschichte sehen dürfen, wie Männer und Frauen bereit waren, auch dein Wort zu verkündigen. Trotz Widerstände, trotz Herausforderungen, trotz Leid. Wenn wir das Leben von Paulus sehen, dass er alles gelitten hat, auch körperlich, aber auch geistlich, sich mit vielen Dingen herausgefordert worden ist. So wollen wir dich bitten, dass du unser Herz weit machst für deine Liebe zu den Menschen, mit denen du uns zusammenführst, dass du uns Kraft gibst, Weisheit gibst auch, dein Wort zu verkündigen in aller Schwachheit, das wissen wir, Herr, denn es kommt nicht auf uns an, sondern auf dich an. Und wir wollen dich bitten, dass du uns auch hilfst, wenn es schwierig wird, dass wir den Mut nicht verlieren und dass wir immer wieder auch lernen, mit diesen Widerständen umzugehen und am Ende des Tages auch sagen können, in dem Vers, wir wollen Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Und hilf uns dabei, Herr, wir brauchen dich dafür. In Jesu Namen. Amen.